Lausitz heute. Themen und Recherche. Der Podcast aus unserem Studio in Bautzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lausitz heute. 2025 jährt sich der Geburtstag eines Mannes zum 300. Mal, der wie ein Seismograf seiner Zeit war. Karl Adolf Gottlob von Schachmann. Er war Adliger, Sammler, Forscher und prägte die Oberlausitz wie kaum ein anderer. Über ihn sprechen möchte ich heute mit Joachim Mühle, einem ausgewiesenen Schachmann-Experten und stellvertretenden Vorsitzenden des Heimatvereins Königshain. Herr Mühle, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Thürmer.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Lassen Sie uns mal direkt einsteigen. Wer ist eigentlich Karl Adolf Gottlob von Schachmann für Sie persönlich? Ist er eher der große Sammler, der soziale Reformer oder der weltgewandte Netzwerker?
Schachmann ist ja nun eine, wie Sie schon angedeutet haben, eine sehr vielseitige Person. Natürlich ist er bekannt durch seine Sammlung, aber auch als Sozialreformer. Und ich glaube, das ist das Verdienst, was überwiegt. Er hat ja durch seine sozialen Reformen erkannt, welche Probleme die Menschen vor Ort haben und hat versucht, Lösungen zu finden. Und nicht auf sich geschaut, sondern auch auf andere Menschen. Und das ist für mich das Besondere bei seiner Person, die eben halt den Blick über den Tellerrand gerichtet haben und die dabei auch erkannt haben, was wichtig ist. Und das war damals wirklich entscheidend, die sozialen Reformen.
Soziale Reformen brauchen wir auch heute, jetzt und hier ganz dringend. Ich bin sehr gespannt. Sein Vater war Militär, die Mutter fromme Pietistin. Dieser Konflikt zwischen Strenge auf der einen Seite und Glaube, Pflicht und Geist auf der anderen, wie hat er ihn für sich gelöst? Was dominierte seinen Charakter?
Ja, Schachmann war natürlich ein sehr religiöser Mensch. Glaube, Pflicht, alle diese Begriffe, glaube ich, die waren für ihn schon wichtig. Aber ich denke, ein Konflikt kann ich daran nicht unbedingt erkennen, weil er damit auch Verantwortung verbunden hat. Freiheit auch ein Begriff, den man hinzuziehen könnte. Auch das wäre aus meiner Sicht nicht in dem Konflikt. Denn er hat ja auch erkannt auf seinen vielen Reisen, was Freiheit bedeutet für die Menschen, aber immer in Zusammenhang mit Verantwortung. Und das hat er letztendlich ja auch in seinem Leben übernommen. Und das hat er bewiesen.
Sprech mir mal über Schachmanns Kindheit, die war ja irgendwie auch dramatisch, die Flucht mit der Mutter, der frühe Tod der Mutter dann im Exil. Wie hat denn diese prägende, ich sag's mal, unsichere Jugend geformt?
Ja, das war natürlich entscheidend. Schachmann war viele Jahre mit seiner Mutter unterwegs, sagten es ja schon, eigentlich auf der Flucht vor dem Vater. Der Vater hatte eine ganz andere Vorstellung vom Leben oder von der Zukunft von Schachmann als seine Mutter. Denn die Mutter hatte Zinzendorf kennengelernt, hatte die humanistischen, pietistischen Ideen von Zinzendorf übernommen und hat diese natürlich auch auf den Sohn übertragen wollen. Und er stand total im Gegensatz zu den Vorstellungen des Vaters, der eine militärische Laufbahn für seinen Sohn vorgesehen hatte. Und ja, um dem Vater den Sohn zu entziehen, hat die Mutter in jungen Jahren, Schachmann war gerade 12, 13 Jahre, hat sie mit ihm sich zunächst erstmal in Richtung Berlin verabschiedet, wenn ich das so lax sagen darf. Dort war Zinzendorf und dort hat er einen Hauslehrer bekommen, Kossart, der ihn natürlich auch im herrnhutischen Sinne geprägt hat. Und als der Vater Schachmann erfuhr, wer Zinzendorf sei und dass das nicht mit seinen Vorstellungen übereinstimmt, hat er wollen seinen Sohn aus Berlin abholen. Und als der Vater Schachmann in Berlin ankam, das war ja mittlerweile auch schon bekannt, dass der Vater ihn abholen wollte, war Schachmann nicht mehr in Berlin. Der Vater war daraufhin schon ein bisschen entrüstet und musste dem Sohn folgen nach Marienborn. Und wenn man sich vorstellt, in der damaligen Zeit, das Reisen mit der Kutsche, das war wohl sicher nicht angenehm. Und in Marienborn angekommen, war der Sohn natürlich auch nicht mehr in Marienborn. Und so ging das eine Weile weiter, bis dem Vater sozusagen der Kragen geplatzt ist und er ist zum Gericht erstmal nach Dresden und später zum Reichskammergericht nach Wetzlar gegangen. Ja, und um den Sohn, also die Mutter wollte den Sohn sozusagen nicht dem Vater ausliefern, war eine Flucht nach Holland geplant, denn das Reichskammergericht in Wetzlar war ja das höchste Gericht für Deutschland.
Das wäre dann bindend gewesen.
Das wäre bindend gewesen und insofern haben sie versucht, die Sache zu lösen, indem sie nach in die Nähe von Utrecht gehen wollten, um dort ein Gut zu kaufen, um dann sich dem Vater entziehen zu können. Die Mutter hat aber die Reise nach Holland, weil das war im Winter 1739, ein sehr kalter Winter, gesundheitlich nicht gut überstanden und ist in Holland gestorben. Daraufhin hat dann die Mutter Friedrich von Watteville, also Baron von Watteville, das sogenannte Sorgerecht übertragen oder die Vormundschaft, wie man damals wohl sagte. Und was der Vater erwartet hatte, dass man den Sohn nun ausliefern würde. Das Gegenteil war der Fall. Schachmann ist erstmal auf nach Kopenhagen. Und dem schlossen sich viele andere Reisen an. Und sie fragten mich nach der Prägung. Das sind alles Sachen, die ihn tatsächlich sehr geprägt haben. Gerade auch dann die Erlebnisse auf den vielen Reisen, die Bekanntschaft mit verschiedensten Leuten und hat ihm den Blick geöffnet. Andererseits kommt noch hinzu, dass er bei den Herrnhutern eine hervorragende Ausbildung bekommen hat. Altes kommt zusammen, spielt alles ineinander und hat Schachmann, glaube ich, zu dem gemacht, was er am Ende doch vertreten hat und womit er sich identifiziert hat.
Er war zweimal verheiratet, blieb aber kinderlos. Ja. Was wissen wir über ihn als Privatmann? Also jetzt mal jenseits des Sammelns und seiner Tätigkeit als Gelehrter.
Ja, er war zweimal verheiratet. Das erste Mal hatte er die Rosine Salome von Sassau geheiratet. Und das war schon mit sehr jungen Jahren, in den 50er, Anfang der 50er Jahre. Und seine Frau hat ihn auch auf Reisen begleitet, war aber dann aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen dann doch nicht mehr in der Lage, ihn zu begleiten, ist in Herrnhut schon recht bald verstorben. Und ja, das ist natürlich eine sehr diffizile Sache. Schachmann oder seine Frau war zunächst in Herrnhut, seine Schwester hatte sich um sie gekümmert und Schachmann ist auf Reisen gegangen nach Paris. Man kann annehmen, dass Schachmann auch vielleicht aufgrund der Biografie, dass er viel auf Reisen war, immer auch auf Flucht, vielleicht ist er auch von dieser Situation geflohen. Das ist eine Vermutung. Ja, und später ist, wie gesagt, sie gestorben und ist in Herrnhut auf dem Gottesacker begraben. 10 Jahre ungefähr war dann Schachmann unverheiratet, bis er eine Geborene von Nostitz geheiratet hat, Antoniette Emilie Sophie von Nostitz. Und er hatte ja zwischenzeitlich das Gut des Vaters geerbt. Vater und Sohn haben sich vermutlich ausgesöhnt, wahrscheinlich kurz vorm Tod, und erbte das Gut Königsein. Und wie gesagt, er heiratete dann seine zweite Frau, die ihn ungefähr 10 Jahre überlebte, also 1798 gestorben ist. Und sie ist ebenfalls begraben auf dem Herrnhuter Friedhof.
Er sammelte leidenschaftlich Münzen, Grafiken, naturkundliche Objekte, Briefe von Voltaire. Hatte er aus ihrer Sicht ein übergeordnetes Ziel? Wollte er die Welt in einem Schloss vereinen oder war es die reine Freude am Besitzen und Bewahren?
Also natürlich hat Schachmann auch gesammelt, weil er sich an schönen Dingen der Welt erfreuen konnte. Ich denke, das gehört dazu, wenn man weiß, dass Ästhetik für ihn auch eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und das zeigt der Schlossbau und das zeigt die Sammlung, das zeigen die Münzen und vieles mehr. Aber er war sehr gewählt in der, im Ankauf seiner Werke, was die Grafiken betrifft. Er hat Werke gekauft von höchster Qualität, hatte ja verdammt gute Netzwerke und wusste, wo es diese Objekte und die Grafiken, die Blätter, die Bücher, als auch die Münzen gibt. Und das hängt natürlich auch sehr stark mit dem zusammen, was er inhaltlich auch für Gedanken hatte. Wenn man zum Beispiel die Grafiksammlung anschaut, dann findet man unter anderem auch eine Grafik von William Pence, wie er als Gouverneur, englischer Gouverneur in den amerikanischen Kolonien mit den Indianern verhandelt. Und er hatte ja eine ziemlich liberale Verfassung, sodass also Glaubensflüchtlinge sich auch später in Pennsylvania, auf dessen Namen Penn zurückgeht, oder Pennsylvania geht auf den Namen von Penn zurück, weil er dort die Möglichkeit geschaffen hat, dass man sich dort tatsächlich freier bewegen konnte und die Religionsgemeinschaften ja anerkannt worden sind. Auch die Herrnhuter hatten ja dort in Pennsylvania ihre Niederlassung. Bethlehem ist ja zum Beispiel jetzt ganz in aller Munde, wenn man so will, mit Herrnhut gemeinsam als Welterbe. Also Schachmann hat schon gezielt gesammelt, nicht nur von der Ästhetik her, aber auch von den Inhalten. Und natürlich wollte er die Welt verstehen. Und was aber Schachmann auszeichnet, ist auch, er wollte die Welt vermitteln. Denn aus Literatur ist bekannt, dass wenn Schachmann auf Schloss Königstein Besucher hatte, unterschiedlichster Art, Leske zum Beispiel, ein Professor aus Leipzig, der in Bad Muskau geboren ist, da hat er natürlich seine Schätze auch gezeigt und hat darüber geredet und hat damit auch gleichzeitig Bildung vermittelt. Denn es war, glaube ich, nicht üblich, dass jeder Adelsherr in der Oberlausitz über so eine ausgesprochen umfangreiche und schöne Sammlung von Grafiken verfügte, die wir übrigens in Königstein im diesen Jahr anlässlich des 300. Geburtstags in Ausschnitten zeigen konnten. Da sind wir auch den Görlitzer Sammlungen, insbesondere Kai Wenzel, sehr dankbar, dass er als Kurator diese Ausstellung gestaltet hat. Und da konnte man nachvollziehen, welche Themen ihn interessiert. Religiöse Themen, Orte, wo er selbst war, Marseille, Bordeaux, in London. All diese Werke waren damit vertreten. Also es war eine sehr interessante Ausstellung und man hat einen kleinen Einblick bekommen. Ungefähr 300 Arbeiten sind noch vorhanden. Die städtischen Sammlungen betreuen diese. Also kann man vielleicht auch in Zukunft noch mal gespannt sein, wenn man da einen Einblick in diese interessante Sammlung bekommt.
Herr Mühle, lassen Sie uns mal über das Schloss Königshain sprechen. Das war sein Lebenswerk. Zurück in der Heimat erbt er das ramponierte Gut, Sie haben es vorhin schon kurz beschrieben, und wird zum Bauherrn des heutigen Schlosses. War der Bau nach dem Siebenjährigen Krieg primär, sage ich mal, ein Repräsentationsobjekt oder auch ein gezieltes Konjunkturprogramm für die notleidende Region?
Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und wenn man so will, Schachmann ist nach seinen vielen Reisen dann wieder in die Region gekommen. Zunächst war er ja in Herrnhut. Er hatte nach dem Siebenjährigen Krieg feststellen müssen, dass die Beschädigung seines Geburtsortes oder des Gutes in Hermsdorf, das ist Jeschmanki, heute in Polen, in der Nähe von Görlitz im Landkreis Skarżelec, er hat festgestellt, dass diese Anlage sehr stark beschädigt ist. Und er hätte auf alle Fälle investieren müssen. Und er hat auch gleichzeitig gesehen, in welcher Not die Menschen in dieser Zeit waren und dass sie weder Arbeit noch Lohn noch Brot hatten. Und ich glaube, er hat beide Dinge verbunden. Auf der einen Seite will ich sagen, natürlich war ihm Repräsentation sicher auch nicht ganz unwichtig. Ja. Aber ihm gelang es eben halt, beides, das Soziale und das Repräsentative, miteinander zu verbinden. Na, wir müssen ja uns auch in die Zeit versetzen. Der Adel, das war eben halt in einer gewisser Weise auch ein Stand, der sich in einer Form auch darstellen wollte. Er wollte seiner Frau auch einen adäquaten Wohnraum bieten. Und er hat demzufolge kurz nach der Heirat ja schon mit dem Bau des Schlosses in Königshain begonnen. Nun muss man sich, wenn man sich das Königshainer Schloss anschaut, feststellen, das sind wohl gestaltete Proportionen. Und die zwar sicher einen repräsentativen Eindruck machen, aber trotzdem ein sehr angenehmes Gefühl vermitteln. Also ich glaube, er hat hier auch wieder den Bogen spannen können zwischen dem Repräsentieren, aber trotzdem mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Und es ist ja mittlerweile auch eine Anlage, die sachsenweit von Bedeutung ist, die er für uns heute aus heutiger Sicht geschaffen hat, damals natürlich für sich. Und die schon etwas Besonderes ist. Also unterm Strich, ja, ihm gelang es, Soziales wie auch Repräsentatives miteinander sehr sinnvoll zu verbinden.
Er gestaltete ja auch den Park, einen der frühesten englischen Gärten Deutschlands. Welche Idee von Natur, Ästhetik und Lebensart verfolgte er Ihrer Meinung nach damit?
Ja, der Park ist allerdings jetzt nicht in Gänze ein englischer, deshalb muss ich da eine kleine Einschränkung machen. Wir haben unmittelbar am Schloss erstmal französische Partien. Wenn man aus dem Gartensaal heraustritt, kommt man auf das Rasenparterre, dann ist dieser französische Teil umrahmt von Hainbuchenhecken. Schaffen sozusagen noch mal ein Stück weit Intimität, aber eben halt auch im Außenbereich. Und erst hinter dieser Buchenhecke findet man dann so eine Art englischen Landschaftsgarten. Ist es richtig? 1769 hat Fürst Franz Dessau-Anhalt in Wörlitz den ersten Landschaftsgarten gestaltet. Und wenn man überlegt, dass Schachmann 1766 bereits mit so einem Schloss fertig war und sich vermutlich dann sofort auch an den Park gemacht hat, könnte man annehmen, dass er vielleicht sogar früher damit begonnen hat. Aber das ist eine Sache, die sollten die Forscher nochmal sich damit beschäftigen und das vielleicht rausfinden.
Schöne Idee.
Wäre eine interessante Sache. Also ja, welche ästhetischen Vorstellungen hatte er? Er war ja viel unterwegs. Er war in Frankreich unterwegs, er war in England unterwegs. Er hat die Parks erlebt, ganz persönlich. Und hat die Vorzüge dieses neuen Landschaftsgartens, die konnte er aufnehmen. Und er hat die Prinzipien auch gesehen und verstanden und hat die versucht, in Königshain umzusetzen. Er hat ja nicht nur Sichtachsen dann in diesem doch offenen und freien Landschaftsgarten hergestellt, er hat ja auch Bezüge zu den Königshainer Bergen hergestellt, die sich darin ausdrücken, dass er auf dem Steinberg, der also sozusagen schon außerhalb des Parkgeländes war, ein Pavillon hat bauen lassen und dass auch die entsprechenden Sichtbezüge vorhanden waren, spricht dafür, dass er auf diesem Sektor sehr fortschrittlich war.
Herr Mühle, wir haben ja von Schachmann auch als sozialen Reformer gesprochen. Ein ganz konkretes Beispiel für Schachmanns ungewöhnlichen Umgang mit seinen Untertanen ist die Art und Weise, wie er seine Bauern aus der Leibeigenschaft entlassen hat. Der Überlieferung nach hat er sie selbst gefragt, welchen Geldbetrag sie für ihre Freiheit für angemessen halten. Auf ihren Vorschlag hin soll er gesagt haben, das ist zu viel, nehmt die Hälfte. Die Geschichte wirft auch ein paar Fragen auf. Handelte Schachmann nur aus purer Großzügigkeit oder Menschenfreundlichkeit oder war er auch ein cleverer Wirtschaftslenker, der einfach kalkulierte, dass motivierte freie Bauern langfristig womöglich mehr bringen als unmündige Zwangsarbeiter?
Naja, Schachmann war auch ein kluger Mensch. Und der wusste einerseits natürlich auch, dass wenn es den Bauern besser geht, es ihm auch besser geht. Ja. Also das kann man überhaupt nicht abstreiten. Ein gewisser Eigennutz war da auch mit dabei. Aber er hat erkannt, wenn ich hier in dieser Notsituation, in der wir uns befinden, denn 1771, wo die Bauern dann den Vertrag endlich unterschrieben hatten, das war ein Hunger- und Teuerungsjahr. Also Schachmann hat schon viel früher versucht, den Bauern das anzubieten. Das war ein Prozess, die Bauern zu überzeugen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Die Bauern waren aber auch misstrauisch. Sie waren ja gar nicht davon erstmal überzeugt, ob das funktionieren würde, wenn sie jetzt frei wären, für sich selbst arbeiten, ob sie dann überhaupt den gewünschten Effekt des Wohlstands erreichen würden. Schachmann kannte das ja aus anderen Erfahrungen im Ausland, dass das funktionieren würde. Nur die Bauern hier vor Ort hatten ja nicht so den Einblick. Also musste Schachmann zunächst mal die Bauern, die Häuser und die Gärtner davon überzeugen, dass das möglicherweise funktionieren würde. Und da das allein wahrscheinlich durch Reden nicht funktioniert hat, musste er ihnen möglicherweise noch Zugeständnisse machen, die er auch gerne vermutlich gemacht hat, weil ich meine, dass es ein Menschenfreund, wie er auch später bezeichnet wird, gewesen ist. Also er hat die Not auf der einen Seite selber auch lindern wollen. Das war ihm ein menschliches Bedürfnis. Und wenn ich ihn in den Kontext der Herrnhuter setze, dann passt das auch in seine Grundhaltung. Und ja, also es hat ja dann 1771 geklappt. Die Bauern haben unterschrieben und konnten dann selber arbeiten. Es ist ja aber aufgrund von steuerrechtlichen Bestimmungen nicht eine Entlassung aus dem Frondienst gewesen, sondern es ist eine Umwandlung in Dienstgeld. Man hatte schon auch noch vereinbart, dass man sich gegenseitig helfen würde, wenn eine Notsituation entsteht. Schachmann den Bauern, die Bauern den Schachmann. Das kann ja sein. Es entsteht mal ein Brand oder was auch immer. Klar. Und dann braucht er die Hilfe. Und dann konnte er drauf zählen. Das war vertraglich auch in dem Falle vereinbart worden. Ja, also später wollte wohl kein einziger Bauer mehr zurück. Also hatte sich diese geforderte Rückfallklausel, die sie erledigt, da in den Vertrag einbinden wollten, dass wenn es nicht funktionieren würde, dass sie dann wieder abhängig sein wollten, das hat niemand mehr eingefordert.
Seine Zeitgenossen, und das passt dazu, haben ihm den Ehrentitel Vater seiner Untertanen gegeben. Wie gehen wir heute mit so einem Begriff um? Empfinden wir das noch als uneingeschränkt positiv oder hört sich das für unsere Ohren eher nach Bevormundung an?
Wir müssen uns vorstellen, in der damaligen Zeit war das normal, dass es dieses Verhältnis, diese Standesunterschiede gegeben hat. Das ist ja dann später, Französische Revolution etc., viele Veränderungen gegeben hat. Das ist auch richtig und das ist auch der Zeit und der Entwicklung geschuldet. Wir müssen aber auch betrachten, dass Schachmann bereits solche Entwicklung vorweggenommen hat, indem er Reformen von oben gemacht hat und dass das dankbar aufgenommen worden ist von den Menschen. Die Bauern sind ja nicht umsonst in seinem Sterbejahr 1789 zu Fuß von Königshain nach Herrnhut, 30 Kilometer, gelaufen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und als das Grab dann voll Wasser gelaufen war, haben die ihre Hüte genommen und haben das ausgeschöpft. Also das ist verbrieft durch den Pfarrer Christian Samuel Schmidt, der das in einer Chronik dann niedergeschrieben hat und der auch Zeuge war. Also das ist eine Ehrerweisung, dass man zollt ihm Respekt und Anerkennung. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja.
In diesem Jahr wurde im großen Stil sein 300. Geburtstag gefeiert, unter anderem mit einem Marsch von Königshain nach Herrnhut, von dem Sie gerade gesprochen haben, der quasi noch einmal nachgelebt wurde. Wie schauen Sie als einer der Organisatoren des Jubiläumsjahres auf die vergangenen Monate?
Ja, in der Tat haben wir gedacht, was die Bauern damals nach schwerer Arbeit gemacht haben. Probieren wir doch mal, ob wir das so als ganz spontan auch können. Wir haben eingeladen, ganz offiziell, zu diesem Wandertag. Und es war wirklich eine Wanderung. Und bei schönstem Wetter im April, nicht im Februar, bei Regen. Wir haben es geschafft, also nicht alle. Einige hatten Blasen an den Füßen, aber wir haben es gemacht und der größte Teil ist in Herrnhut angekommen. Und wir haben uns natürlich auch mit der Geschichte von Schachmann beschäftigt, die Grabstelle von Schachmann, die ja ebenfalls auf dem Gottesacker in Herrnhut ist, besucht Und insofern war das der Auftakt einer Vielzahl von Aktivitäten im Schachmann-Jahr. Ich bezeichne dieses 300. Geburtstagsjahr als Schachmann-Jahr. Als Jubeljahr wird es auch vom Heimatverein bezeichnet. Ja, wir haben noch viele weitere Aktivitäten auch vorgenommen. Es gab unter anderem auch noch ein Schachmann-Erntedankfest, was gemeinsam mit der Hochschule Zittau-Görlitz gefeiert worden ist. Es ist eine virtuelle Realität auf der Basis seines Buches Beobachtungen über das Gebirge in Königshain entstanden, wo der Hochstein, der Teufelstein, der Totenstein eine Rolle spielen. Es gab die Ausstellung, die ich schon erwähnt hatte, mit den Grafiken der Görlitzer Sammlungen. Momentan ist wieder eine neue Ausstellung, selbst nicht vom Heimatverein, aber von den Görlitzer Sammlungen initiiert, im grafischen Kabinett über die Arbeiten von Schachmann selbst. Er war ja auch Künstler, war ja nicht nur Sammler. Und man kann dort interessante Grafiken finden, auch Bücher aus seinem Bestand aus seiner Bibliothek werden momentan in der Oberlausischen Bibliothek der Wissenschaften ausgestellt. Wir haben eine Ausstellung in Königshain im Schloss initiiert mit dem Kurator Matthias Wenzel und dem Gestalter Herbert Fischer aus Dresden, die das Leben von Schachmann wirklich sehr umfangreich darstellen. Also wer da Interesse hat, ich kann da unbedingt nur empfehlen, besuchen Sie Schloss Königshain. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. März zu sehen. Und sie wird auch in tschechischer Sprache, weil ja Herrnhut ist ja entstanden eigentlich durch böhmische Exulanten. Deshalb haben wir auch den Bogen nach der Tschechischen Republik geschlagen. Das Projekt wird unterstützt von der Euroregion Neiße aus dem Interreg-Mitteln. Sachsen-Polen, das Programm. Und da sind wir natürlich sehr froh, dass wir das auch eine Unterstützung bekommen haben. Und gleichfalls trifft das auf eine Konferenz zu, wo viele interessante Wissenschaftler und Referenten da waren, um die in Königshain direkt am Geburtstag, nämlich am 300. Geburtstag, 28. November diesen Jahres, ihre Forschungsergebnisse, ihr Wissen über Schachmann kundgetan haben. Aber es gibt noch viel mehr. Die Sagenspieler von Königshain haben im Park eine eigens geschriebene Geschichte über Schachmann inszeniert. Wir haben eine Medaille mit Hilfe von Herrn Schier, das ist ein bekannter und sehr anerkannter Münzfachmann in der Oberlausitz, der hat mit uns gemeinsam eine Medaille entwickelt, die 300 Mal Schachmann zum 300. Geburtstag. Also diese Medaille soll natürlich auch mit zur Finanzierung unseres Projektes dienen. Wir haben noch viel, viel mehr. Ich merke aber, ich glaube, ich sollte jetzt einschränken.
Aber die Fördermittelgeber, die haben Sie ganz charmant untergebracht.
Das muss man nämlich, wenn ich, das ist eine Pflicht, dass man die da mit erwähnt.
Herr Mühle. Meine letzte Frage, wenn Sie sich eine Eigenschaft Schachmanns für unsere heutige Gesellschaft wünschen könnten, welche wäre das? Der globale Blick, der lokale Gestaltungswille oder etwas anderes?
Ich finde, das Wichtigste ist, man kann erkennen, dass Schachmann eine humanistische Haltung hatte. Dass Schachmann Probleme erkannt hat und dass er pragmatische Lösungen gefunden hat. Das fehlt mir heute viel zu stark. Wir sind in bürokratischen Strukturen, die uns teilweise lähmen. Und die Probleme, wir sehen sie, aber sie werden nicht angefasst. Und das hat aber Schachmann gemacht. Und hat dabei immer auch die Erfahrungen aus dem globalen Bereich mit nutzen können. Also er hatte auch den Blick über den Tellerrand. Den braucht man auch, weil da kann man auch von anderen lernen. Und auch das ist eine Sache, die ich heute hier immer mehr vermisse, dass wir doch mehr von anderen lernen könnten. Also Schachmann ist aus meiner Sicht durchaus ein Vorbild, ein Beispiel, dass für unsere Gesellschaft, wenn wir uns mit ihm beschäftigen und ihn ernst nehmen und möglicherweise auch aus seinem Leben lernen wollten, sehr wertvoll wäre.
Das war Joachim Mühle. Herr Mühle, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf die Reise in das Leben von Karl Adolf Gottlob von Schachmann. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke für Ihren Besuch.
Ja, noch einmal vielen Dank, Herr Tschirner, und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke.
Das war Lausitz heute. Wenn euch diese Episode gefallen hat, erzählt Freunden, Nachbarn und Kollegen davon. Ihr könnt natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Richtig freuen würden wir uns, wenn ihr unser Angebot für lokalen Journalismus abonniert. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.